Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Automatische Warnung vor Kontakt mit Corona-Infizierten. Dafür gibt es eine App, die inzwischen millionenfach auf Smartphones in Deutschland geladen worden ist. Der Datenschutz wurde zur Zufriedenheit von Kritikern berücksichtigt. Doch jetzt gibt es ein neues Problem. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir außerdem über den Bau eines umstrittenen Pumpspeicherkraftwerks in Österreich berichten. Wir stellen einen Roboter vor, der Unkraut aus Rübenfeldern entfernt, und wir beschäftigen uns mit der Pflege angehender Weihnachtsbäume. Und im Verbrauchertipp geht es schließlich um Wohnwagen und Wohnmobile. Woher kommt der Strom eigentlich, wenn kein Wind weht und die Sonne nicht scheint? Aus technischer Sicht ist das eine entscheidende Frage für die Energiewende, doch zum Glück gibt es viele Antworten darauf. Eine Möglichkeit sind Pumpspeicherkraftwerke. In Zeiten des Stromüberschusses wird die Energie genutzt, um den Speicher voll zu bekommen, und bei Bedarf erzeugt dann ein Wasserkraftwerk zusätzliche Elektrizität. In Österreich, genauer gesagt in Tirol, wird gerade ein großes Pumpspeicherkraftwerk gebaut, trotz großer Bedenken von Seiten des Naturschutzes. Susanne Lettenbauer war für uns dort.
Baustelle betreten, verboten. Wo bis vor kurzem noch Wanderer unterwegs waren, entlang an Hochmooren, Bächen und artenreichen Weiden, da rollen jetzt die Bagger. LKW transportieren Schutt und Erde ab. Seit der Verwaltungsgerichtshof in Wien Tirols neues 130 Megawatt Pumpspeicherkraftwerk in letzter Instanz genehmigt hat, wird hektisch gebaut.
Wir haben tatsächlich sämtliche Rechtswege auch zweimal ausgeschöpft und sind letztendlich unterlegen, ja.
Für Liliane D'Agostin vom österreichischen Alpenverein ein Desaster. 5 Jahre lang soll auf 70 Hektar hochalpinem Gelände eine 113 Meter hohe Staumauer samt Stausee entstehen. 6 bislang unberührte Bäche werden dafür von der landeseigenen Firma TIWAG abgeleitet. Die 2 vorhandenen Speicherseen Finstertal und Lengental nutzen bereits das Wasser aus 13 anderen Flüssen des Stubai und des Sellrheintals. Unten im Tal bei den Bauern kommt fast nichts mehr an, obwohl die Wasserrahmenrichtlinie seit 2015 eine Restmenge für die Bäche gesetzlich vorschreibt. Tirols Energieversorger wurde jedoch eine Übergangsfrist bis 2027 eingeräumt, so D'Agostin.
Konkret ging es uns immer darum, wenn man schon gewillt ist, 6 neue Bäche, unberührte Bäche, in einen neuen Speicher abzuleiten, dann hätte es aus unserer Sicht der TIWAG gut zu Gesichte gestanden, die 13 Fließgewässer, die sie derzeit schon nutzen für die Altanlage, mit Restwasser zu dotieren, das heißt, dort Wasser abzugeben.
Doch das geht nicht, denn um den neuen Speichersee Kütei mit 31 Millionen Kubikmeter zusätzlichem Wasser zu füllen, braucht man jeden Tropfen. Aber die werden bei schwindenden Gletschern und schneearmen Wintern in den Alpen immer weniger. Stattdessen werde das Wasser für die Beschneiungsanlagen der Skigebiete Tirols verkauft, sagen Kritiker. Die TIWAG, zu 100% im Eigentum Tirols und Produzent von fast ausschließlich Wasserkraftstrom, argumentiert dagegen mit den Ausbauzielen Tirols und einer angestrebten Stromautonomie des Bundeslandes. TIWAG-Vorstandsdirektor Johann Herdiner.
Land Tirol hat eigentlich eine klare Strategie für den erneuerbaren Ausbau bis 2030 und bis 2050. Ja. Und hier sollen eben aus der Wasserkraft 2 Terawattstunden mehr dazukommen.
Selbst die stellvertretende Landeshauptfrau Ingrid Felipe von den Grünen stimmte eigens für eine Änderung des Naturschutzgesetzes, um sogenannte Ruhegebiete im Stubai und Ötztal umzudeklarieren und den Bau zu ermöglichen. Die vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung führte eine Behörde des Landes Tirol durch, mit positivem Ergebnis, dass sich das Land als der Eigentümer des neuen Pumpspeicherkraftwerks selbst ausstellte. Klimaschutz versus Naturschutz. In Kütei zeigt sich das Dilemma. Für das Pumpspeicherkraftwerk gäbe es keine Alternative, betont TIWAG-Vorstand Herdiner. Denn der Strom aus den noch zu bauenden Photovoltaikanlagen in Tirol soll dort gespeichert werden. Ebenso kann es Spitzenlast aus Deutschland aufnehmen.
Das Kütei hat eine ganz große Bedeutung, weil wir damit viel Pump speichern können. Also wir können also dort auch diesen Ausgleich, den es unbedingt braucht für die Photovoltaik, die wir auch ja in Tirol dazu bauen wollen, können wir das speichern, die Spitzen speichern. Und wir haben natürlich auch einen Jahresspeicher, wo wir also zusätzlich 30 Millionen Kubikmeter Wasser vom Sommer in den Winter verlagern.
Immer wieder wird bei der Notwendigkeit des Baus auf die EU-Vorgaben verwiesen, nach denen sich Tirol richten müsse. Das jetzt in letzter Instanz genehmigte Pumpspeicherkraftwerk sei aber nicht so notwendig und wenn überhaupt, dann nur mit einer viel höheren Leistung, meint Jürgen Neubart, Energieexperte und bis vor kurzem Professor für europäische Energiewirtschaft der Fachhochschule Kufstein. Zu 100% gehe der Strom aus Kütei nach Deutschland. Die Hälfte verkauft die TIWAG, die andere Hälfte die deutsche Uniper. Direktleitungen nach Bayern stehen bereits seit den 80er Jahren. Das jetzt begonnene neue Pumpspeicherkraftwerk Kütei wurde auch deshalb vom Land Tirol jetzt durch alle Instanzen durchgepeitscht, bevor das längst überfällige österreichische Erneuerbare Energien Ausbaugesetz EAG Anfang 2021 in Kraft tritt. Bis Herbst soll der Gesetzentwurf zum EAG stehen. Dort dürfte die Förderung von naturschädlichem Wasserkraftausbau, wie auch im Kaunertal geplant, zurückgefahren werden.
Streit um ein Pumpspeicherkraftwerk aus Tirol, berichtete Susanne Lettenbauer. Eigentlich ist sie eine sinnvolle Sache. Die Corona-Warn-App informiert Nutzerinnen und Nutzer über gefährliche Begegnungen, nämlich über nahe Kontakte zu Menschen, die das Coronavirus in sich tragen. Auch über zufällige Kontakte mit Unbekannten, etwa im Supermarkt, denn die lassen sich im Falle einer Infektion durch die Behörden naturgemäß nicht rekonstruieren. Nur dafür muss sie natürlich auch funktionieren, ohne dass sie ständig geöffnet ist, ganz einfach im Hintergrund. Doch das war für eine ganze Reihe von Handymodellen wochenlang offenbar nicht der Fall. Mein Kollege Stefan Römermann ist dem nachgegangen. Wo ist das Problem?
Ja, das Problem steckt tatsächlich in dieser speziellen Warnfunktion. Im Alltag läuft diese App ja eigentlich auf dem Smartphone ziemlich heimlich still und leise im Hintergrund. Und dann werden über die Bluetooth-Schnittstelle vom Telefon immer wieder kleine Datenpakete ausgesendet mit einer, ich sag mal, vereinfacht einer anonymisierten Benutzererkennung der App. Und gleichzeitig lauscht diese Corona-App aber auch, welche anderen Smartphones um mich herum aktiv sind und diese Benutzererkennung aussenden. Diese Kontakte werden dann für ein paar Tage auf meinem Telefon abgespeichert werden, damit ich dann bei tatsächlich gefährlichen Kontakten gewarnt werden kann. Eigentlich sollte dann diese App regelmäßig auch im Hintergrund bei einem zentralen Server anrufen. Dort holt sich dann diese App dann die Informationen ab, welche Nutzer gerade positiv getestet wurden und also die Benutzererkennung von diesen Leuten, das ist ja alles anonymisiert, und wer da als gefährlicher Kontakt eingestuft wurde. Und wenn jetzt also da jemand gewesen ist in den letzten 14 Tagen, der positiv getestet wurde, dann sollte die App eine Benachrichtigung machen, so wie man das beispielsweise auch von WhatsApp-Nachrichten oder von SMS kennt. Das Problem dabei ist halt, dass diese Warnfunktion nur klappt, wenn diese App sich regelmäßig im Hintergrund mit diesem zentralen Server verbinden kann und dort die Daten abrufen kann, wer denn nun gerade positiv getestet worden ist. Und genau an der Stelle war auch das Problem, hat mir Thomas Leonhardi erklärt, vom Softwarehersteller SAP, der zusammen mit der Telekom die App programmiert hat.
Einige Smartphone-Hersteller, also Hardware-Endgeräthersteller, haben spezielle Akku-Einstellungen bei den Geräten hinterlegt, die eine Hintergrundaktualisierung aller Apps, und das trifft nicht nur auf die Corona-Warn-App zu, aller Apps nur dann zulassen, wenn die Nutzerin oder der Nutzer das explizit in den Einstellungen wieder manuell ändert.
Das sind also diese Stromsparfunktionen, die einige Smartphone-Hersteller in ihre Geräte eingebaut haben und die entsprechen quasi nicht der Android-Norm, wie Google das Betriebssystem ursprünglich programmiert hat. Und dadurch wird verhindert, dass diese Warnmeldungen rausgeschickt werden. Aber man muss noch mal ganz klar dazu sagen, dieser Austausch der anonymen Benutzererkennungen im Hintergrund, der hat offenbar trotzdem problemlos funktioniert. Die Nutzer hätten aber dann tatsächlich die App selber nutzen, die App selber öffnen müssen, einfach mit drauftippen, um zu sehen, ob sie in der Vergangenheit irgendwelche Risikokontakte hatten.
Welche Nutzer sind denn betroffen?
Betroffen sind erstmal grundsätzlich nur Nutzer mit Android-Smartphones, also iPhone-Nutzer sind hier erstmal komplett außen vor und auch bei den Android-Smartphones nicht alle. Es geht wohl vor allem um Geräte der Hersteller Samsung und Huawei. Die haben auch durchaus einen ziemlich großen Marktanteil, also sind möglicherweise wirklich auch Millionen Menschen da betroffen. Genaues kann man da aber auch nicht sagen. Denn auf diesen Geräten muss dann außerdem auch noch eine bestimmte Energiesparfunktion aktiviert sein, um den Akku zu schonen. Dann sind sie betroffen. Theoretisch konnte man das alles bisher auch schon deaktivieren, aber das ist auch vergleichsweise aufwendig und das haben wohl vermutlich auch nur die wenigsten Nutzer gemacht.
Was sollen die Nutzer denn tun?
Ja, die Hersteller SAP und Telekom haben jetzt ein Update für diese Corona-Warn-App bereitgestellt und genau die soll das Problem beheben, sagt SAP-Sprecher Thomas Leonhardi.
Der Rat an die Nutzerinnen und Nutzer ist, die App aktualisieren und dann in den Menüeinstellungen reingehen und den Punkt priorisierte Hintergrundaktivität einschalten mit der einfachen Schieberegler-Funktion. Und damit ist das Problem mit der automatischen Hintergrundaktualisierung dann behoben.
Thomas Leonhardi von SAP. Also im Zweifelsfall nochmal in den Google Play Store gehen, schauen, ob sich die App auch wirklich aktualisiert hat. Manchmal hakt es da vielleicht auch noch. Und dann anschließend in der Corona-App nochmal auf die Einstellungen gehen und da diesen Punkt mit den Priorisierungen antippen. Dann sollte es auch tatsächlich wirklich funktionieren, ist die Ansage.
Stefan Römermann informierte über Probleme mit der Corona-App. Herzlichen Dank dafür. In vielen privaten Gärten ziehen Mähroboter ihre Kreise. Sie ersparen den Besitzern das lästige Rasenmähen und werden immer populärer, auch wenn manche Kritiker befürchten, dass so mancher Igel die Begegnung mit dem Roboter nicht überlebt. Auch auf dem Acker können Roboter für Ordnung sorgen. Wissenschaftler der ETH Zürich hoffen damit, Unkrautvernichtungsmittel im Zuckerrübenanbau überflüssig zu machen. Dietrich Karl Meurer dazu.
Ein silbrig glänzender Kasten, 1,30 Meter hoch, 1,50 Meter lang, 1 Meter breit, 4 Räder. Die Maschine, die an ein Weltraumfahrzeug erinnert, heißt Rovesis. Das steht für Robotic Weeding System, also für robotisches Unkrautbekämpfungssystem. Der Prototyp wurde von 10 Studierenden der Technischen Hochschule ETH Zürich in weniger als einem Jahr entwickelt. Rovesis verspricht eine Revolution der Landwirtschaft. Stundenlanges Jäten und Hacken mit gekrümmtem Rücken soll unnötig werden, genauso wie der Einsatz von umweltbelastenden Unkrautbekämpfungsmitteln, erklärt Elektrotechnikstudent Timo Schöneck.
Hinten am Roboter befinden sich 4 kleine Pflugschare. Und die zieht der Roboter zwischen den Zuckerrüben rein durch den Boden in ca. 2-3 cm Tiefe. Und diese Schare trennen das Unkraut von der Wurzel und befördern das Unkraut an die Oberfläche. Und an der Oberfläche vertrocknet das Unkraut dann.
Was der aus Überlingen am Bodensee stammende Student erklärt, klingt einfacher als es ist. Auf Zuckerrübenfeldern, also dort, wo meist besonders viele Herbizide eingesetzt werden, soll der Roboter vollautomatisch unerwünschte Pflanzen umpflügen und natürlich die Zuckerrüben verschonen. Daher steckt er voll anspruchsvoller Computertechnik und hat mehrere Spezialkameras an Bord.
Mit einer Kamera erkennt er die grünen Zuckerrübenreihen, analysiert, wo sich die Reihe im Verhältnis zum Roboter befindet. Und wir haben noch eine zweite Kamera, die erkennt die Zuckerrüben und kann die vom Unkraut unterscheiden und gibt die Informationen an das System weiter, was dann in der Reihe mitgeht und die Pflugscharen auf und zu macht, um das Unkraut um die Pflanze herum zu entfernen.
Swerve Steering Controller activated.
Bei der Demonstration auf dem Versuchsfeld vor den Toren Zürichs muss Timo Schöneck mit der Fernbedienung einschreiten, denn der Roboter ist vom Weg abgekommen.
Also bis jetzt ist das System noch nicht so, dass man es anstellen kann und der Roboter fährt los und nach 8 Stunden ist das Feld fertig bearbeitet. Manchmal verliert er die Reihe und fährt dann in die nächste Reihe, dann überfährt er Zuckerrüben. Das Ende von der Reihe wird schon sehr oft erkannt, aber eben auch nicht immer. Das sind alles noch Sachen, die optimiert werden müssen.
Und doch sind die Studierenden der ETH Zürich davon überzeugt, dass Rovesis bereits existierenden Unkrautrobotern anderer Entwickler um Meilen voraus ist.
Zum einen haben wir ein Federungssystem, das garantiert, dass alle 4 Räder jederzeit Bodenkontakt haben und der Roboter so nicht im Feld stecken bleibt. Wir haben eine Navigation, die rein auf Kamerasystem basiert. Die Roboter, wo es jetzt gibt, benötigen vielfach genaue GPS-Daten von den Setzlingen. Und das Dritte, was wir haben, ist eine rein mechanische Unkrautbekämpfung. Roboter, wo es heutzutage schon gibt, machen zum Teil auch eine Unkrautentfernung mit Herbiziden, dass sie einfach gezielt Herbizide spritzen können. Und wir haben gesagt, die machen das rein mechanisch.
Bis Bauern ihre Felder mit Hilfe von Rovesis umweltfreundlich Unkraut freihalten können, wird noch einige Zeit vergehen. Nicht nur die Technik muss zuverlässiger werden. Die Studierenden wollen den Roboter auch noch mit mehr Funktionen ausstatten, damit die Maschine nicht die meiste Zeit des Jahres ungenutzt in der Scheune steht.
Roboter für die Landwirtschaft aus Zürich, berichtete Dietrich Karl Meurer. Die ersten Zimtsterne und Printen kommen schon im September in den Handel, also zu einer Zeit, wenn Weihnachten noch eine gefühlte Ewigkeit entfernt ist. Für die Hersteller sieht es natürlich ganz anders aus. Die Produktion muss schließlich vorher stattfinden. Weihnachtsbäume brauchen einige Jahre, bis sie im Wohnzimmer aufgestellt werden können. Und auch sie brauchen Pflege und Aufmerksamkeit lange, bevor sie geschlagen werden können. Hilde Braun hat sich für uns mitten im Sommer auf Weihnachtsbaumplantagen im Sauerland umgesehen.
Jetzt gehen wir mal in Nordmann. Diese sind okay.
Der ist nur die oben, die Spitze.
Ja, gleich. Die Spitze fehlt in dieser Falle, aber da können wir. Der wächst schon, der zieht schon nach. Mhm. Ne? Da brauchen wir nichts mehr zu tun. Der ist gut.
Okay. Eberhard Hennecke ist Vorsitzender der Fachgruppe der Weihnachtsbaumanbauer des Landesverbandes Gartenbau NRW und geht mit einem seiner Hilfsarbeiter mitten im Sommer durch seine Weihnachtsbaumkultur im Sauerland. Nobilis oder Nordmann-Tannen, jeder einzelne Baum der 10.000 muss angeschaut werden und das nicht nur einmal, sondern mehrere Male pro Jahr.
Wenn die zweite Spitze da ist, musst du sie mit der Schere rausschneiden, aber das ist ja kein. Das ist ja keine Frage.
Die Spitze am Baum muss sitzen, an der richtigen Stelle, in der richtigen Höhe. Und es darf nur eine sein. Ist keine vorhanden, muss sie aus einem Seitentrieb gezogen werden.
Denn jeder Baum braucht dann im Grunde genommen auch eine Spitze, wo dann der Stern, der Weihnachtsstern oder wie auch immer angebunden wird. Also das versuchen wir dann auch hier noch zu schaffen. Ist natürlich eine besondere Arbeit.
Auch Form und Größe müssen passen. 2,50 Meter ist oft Wunschgröße. Der Baum soll schlank und gerade gewachsen sein. Die Äste unten müssen gekappt werden und dürfen nicht ausladen.
So, dann mach aber unten alles frei. Gut so.
6 bis 7 Jahre wachsen die Bäume in der Kultur. Jedes Jahr werden hier im Sauerland 10.000 Samen gesetzt.
Das heißt also, wenn man dann Tausende von Zehntausende von Bäumen dann auch bearbeiten muss, dann weiß man, dass das über Tage nicht geschafft wird, sondern das bedeutet Wochen und Monate, die dann auch jeden Einzelnen dann zu bearbeiten.
In diesem Jahr eine besondere Aufgabe, denn die fleißigen Hilfsarbeiter sind schwer zu bekommen. Corona-Auflagen, Grenzschließungen, der Lockdown in den letzten Monaten.
Für uns ist es schon eine spezielle Herausforderung als Unternehmer. Wir müssen uns mit den Teams ganz anders auseinandersetzen, sicherlich in den Arbeitswegen und Arbeitsgängen. Die Teams müssen zusammenbleiben, da darf keine Vermischung vorkommen. Und das sind schon besondere Herausforderungen.
Genauso wie das Wetter. Wieder mal sind Trockenperioden an der Tagesordnung. Kaum Regen fiel in diesem Frühjahr und die heißesten Sommermonate Juli und August sind noch nicht vorbei. Doch sie bringen nicht nur Hitze, sondern auch oft Gewitter. Bernhard Hennecke.
Wir haben in Jungbeständen, das heißt also frisch gepflanzten Kulturen, teilweise Ausfälle bis über 50%. Das ist natürlich ganz extrem. Da passieren so viele Dinge durch die Natur, unbeeinflussbar. Das ist manchmal ein großes Problem dann auch für uns. Hagel ist auch ein extremer Einfluss, der die Nadeln zerschlägt und die Zweige zerschlägt. Und das führt dann teilweise dazu, dass der Weihnachtsbaum später gar nicht mehr zu verwenden ist. Das ist natürlich das größte Problem dann.
Ortswechsel. Bächen, ein Dorf im Bergischen. Hier ist Anton König, Besitzer einer Schonung. Zusammen mit seinem Sohn zieht er hier Weihnachtsbäume auf einer Größe von 2 Fußballfeldern. Auch er ist fleißig bei der Arbeit.
Die werden ja gepflanzt, gedüngt, je in Unkraut. Muss man da was machen, muss man hacken oder mähen. Dann muss man, je nachdem auch hier in die Läuse, muss gespritzt werden. Denn wenn die Läuse reinkommen, dann ist er kein Baum, will ihn keiner mehr haben.
Er hat hauptsächlich auf Nordmann-Tannen gesetzt und andere Tannen, Arten, die mit Trockenheit relativ gut zurechtkommen. Aber auch er muss in diesem Jahr auf nasseres Wetter hoffen.
Die brauchen eigentlich noch was Regen, damit die sich wieder richtig entwickeln. Ne?
Richtig anstrengend ist die Arbeit für die Hilfsarbeiter, denn teilweise müssen die halben Triebe bei den kompletten Bäumen herausgenommen werden.
Hier geht man fast an jeden Baum und beurteilt ihn, guckt nach, passt er oder passt er nicht. Hier würde ich sagen, der wird zu lang, sieht man schon. Dann nimmt man die halbe raus. Genau, dann ist die Form wieder in Ordnung.
Am Ende eines langen Arbeitstages geht es mit dem Trecker wieder raus aus der Weihnachtsbaumkultur. In den Tagen vor Weihnachten kommen dann die Familien zum Weihnachtsbaumschlagen. Anton König aus Bächen freut sich schon.
Da können die Leute in die Kultur gehen, die Bäume aussuchen. Das ist deshalb, sage ich immer, frisch ist doch besser. Ne?
Bernhard Hennecke tut mit seinen Helfern alles dafür, dass es trotz Corona und Hitze genügend Weihnachtsbäume gibt und glaubt, dass Weihnachten in diesem Jahr für viele Familien ganz besonders wichtig ist.
Zu Weihnachten denke ich schon, dass wir durch diese Epidemie ganz einfach den Willen der Menschen vielleicht auch spüren, wieder in den Familien zusammenzukommen, den Weihnachtsbaum genießen zu können. Darauf arbeiten wir hin und freuen uns schon darauf.
Weihnachtsbäume im Sommer. Hilde Braun war für uns auf Weihnachtsbaumplantagen unterwegs.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Urlaub mit vielen Gleichgesinnten im Hotel, das ist in diesem Jahr nicht unbedingt populär, denn die Ansteckungsgefahr, die ist viel zu groß. Wer trotzdem wegfahren möchte, schaut vielleicht auf eine Urlaubsform, die ohnehin in den vergangenen Jahren an Beliebtheit gewonnen hat, den Urlaub mit Wohnwagen oder Wohnmobil. Wer mit eigenen vier Wänden unterwegs ist, kann leichter Abstand halten. Doch welches Modell soll es sein? Der Verbrauchertipp von Bernd Debus.
Ulrike hat schon viele Urlaube auf Campingplätzen verbracht, aber mit zwei kleinen Kindern in einem Zelt, das war ihr dann doch zu abenteuerlich. Also ließ sie sich von einer Freundin einen großen Wohnwagen und spannte ein viel zu leichtes Auto davor.
Wir hatten überhaupt keine Erfahrung und das war fürchterlich. Da ist der Wohnwagen mit dem Auto spazieren gefahren.
Für den nächsten Urlaub haben Ulrike und ihr Mann ein kleines Wohnmobil gekauft. Wohnwagen oder Wohnmobil, das ist dann auch die erste Grundsatzfrage für Neucamper.
Nun, das Wohnmobil, wie der Name schon sagt, ist das Wohnmobil. Also man ist mobil mit der Wohnung. Damit kann man quasi mit dem Fahrzeug verbunden stets reisen, rasten und auch dann irgendwo ankommen.
Björn Seifert betreibt zusammen mit seiner Frau Anja die Internetseite transitfrei.de. Dort dreht sich alles um das Reisen mit Wohnwagen und Wohnmobil. Doch so schön es auch ist, mit dem Wohnmobil immer sofort zu Hause zu sein, das WOMO hat auch Nachteile.
Ich leg die Hose über die Couch und habe die Tasse auf der Spüle stehen und die Tüte Chips hinten vor dem Fernseher. Und jetzt stell dich mal vor, ich fahre damit los. Ja, dann fliegt ja alles durch die Gegend.
Das heißt, selbst wer nur mal schnell Brötchen fürs Frühstück holen möchte, muss vorher im Wohnmobil aufräumen. Das ist einer der Gründe, warum sich Camperin Christiane für einen Wohnwagen entschieden hat.
Im Wohnwagen ist der Vorteil, man kann den stehen lassen und ist dann mit dem Auto flexibel.
Von der Einrichtung her unterscheiden sich Wohnmobile und Wohnwagen heute kaum noch, wobei das Spektrum von schlicht und einfach bis Luxus pur reicht. Ulrike ist mit der Einfachstausstattung ihres über 30 Jahre alten VW-Campingbusses völlig zufrieden.
Der ist geschickt ausgebaut, man kann da stehen, auch vorm ausgefahrenen Bett kann man stehen, hat eine kleine Küche, wir haben ein Vorzelt. Und das haben wir mit drei Kindern die ganzen Jahre gemacht und das waren alles tolle Urlaube.
In neueren Fahrzeugen sind eine Küche mit Gasherd und Kühlschrank Standard. Natürlich gibt es eine Heizung und fast immer ein Badezimmer mit Toilette. Und natürlich reichlich Stauraum. Man sollte sich aber nicht verführen lassen, gleich den ganzen Hausstand einzupacken, denn die Zuladung eines Wohnmobils oder Wohnwagens ist begrenzt. Björn Seifert.
Die Fahrzeuge sind natürlich aufgrund der Tatsache, dass ein komplettes Haus auf diesem Fahrgestell mit drauf ist, schon sehr schwer in der Grundausstattung. Und da ist natürlich dann schwierig, noch viel zuzuladen.
Das fertig gepackte Wohnmobil oder den Wohnwagen vor der Abfahrt auf eine öffentliche Waage zu fahren, das bringt Klarheit, ob das Gesamtgewicht die in den Zulassungspapieren angegebenen Höchstgrenzen nicht überschreitet. Und dann beginnt die erste Reise und damit die Suche nach einem schönen Lagerplatz.
Die Werbung suggeriert uns natürlich den einsamen Camper am Lagerfeuer, in den Dünen, der Sonnenuntergang und dann sitzt er da und hat vielleicht noch ein Stockbrot im Feuer liegen. Das ist schwierig.
Denn wildes Campen ist in Deutschland fast überall verboten. Wer länger als eine Nacht bleiben will, sollte, so wie Ulrike, einen Campingplatz oder Wohnmobilstellplatz anfahren.
Wir haben uns unsere Campingplätze immer nach der Lage ausgesucht. Man ist unabhängig und wenn es irgendwie doof ist, dann fährt man wieder weiter. Und das ist so ein Hotelurlaub, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Das ist, finde ich, nur öde.
Mit dem Verbrauchertipp von Bernd Debus geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Gleich übernimmt hier Jörg Münchenberg das Mikrofon. In den Informationen am Mittag geht es unter anderem um den Wirecard-Skandal. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will jetzt die Finanzaufsicht stärken.